Stellen Sie sich bitte einmal vor.
Wir, also wir sehen es anders.
Unserer Meinung nach
kein Weg zu weit.
Kein Thema zu schwer.
Interessiert? Die Freitagsreporter. Von 3 bis 4. Freitags. Hier auf der 102,6.
Hallo zusammen. Es ist kurz nach 3. Hier ist mal wieder die Mikrowelle mit den Freitagsreportern. Tornado in Südafrika. Hochwasserkatastrophe in Venedig. Tiefachsel bringt Starkregen. Schwere Unwetter in Valencia. Extremsommer 2019. Das sind Schlagzeilen, die uns täglich in den Medien begegnen. Das Klima spielt verrückt. Doch was genau passiert eigentlich mit unserem Klima? Wie entstehen solche Tornados? Und ist der Klimawandel denn überhaupt noch aufzuhalten? In dieser Stunde reden wir darüber mit dem Klimaforscher, dem Wetterexperten und dem Fernsehmoderator Sven Blöger. Er ist live zu Gast bei uns im Studio und sitzt mir hier gegenüber. Hallo Herr Blöger, ich darf Sie begrüßen. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Blöger.
Miro, grüß dich, guten Tag. Das ist mir ein großes Vergnügen, hier bei euch allen sein zu dürfen. Mir geht's auch ziemlich gut. Ich bin ein bisschen übermüdet. Ich habe 3 Stunden 10 Minuten geschlafen in der letzten Nacht, bin heute mit der Bahn aus Hannover gekommen. Die war aber pünktlich.
Aber Sie haben Kaffee bekommen, leider ohne Milch.
Ich habe einen Kaffee ohne Milch bekommen. Das ist für mich ein großes Problem psychisch, weil ich brauche unbedingt Milch. Wenn ich keine Milch bekomme, bin ich beim Kaffee so ein bisschen verwirrt. Jetzt habe ich den aber getrunken und muss sagen, ihr habt richtig guten Kaffee hier. Also ich komme ab jetzt regelmäßig zu euch, logischerweise, um euren Kaffee zu trinken.
Das freut uns. Aber bevor wir über den Klimawandel reden, reden wir erstmal über Sie, Herr Blöger. Warum sind Sie Meteorologe? Ein ganz schön schwieriges Wort. Warum sind Sie Meteorologe geworden? War das schon als Kind Ihr großer Traum?
Wobei ich dir ein Lob aussprechen muss. Meteorologe hast du sehr gut ausgesprochen. Du sahst ein bisschen verkrampft aus optisch, ne? Also alle, das ist ja der Vorteil beim Radio, man sieht's nicht. Meteorologe, ich wollte tatsächlich immer was mit Wetter zu tun haben. Ich war als kleines Kind so, also durchaus jünger als ihr hier so seid, habe ich immer schon, wenn ein Gewitter kam, habe ich auf dem Balkon gestanden und habe dann nach Westen geguckt. Ich hatte einen Balkon nach Westen. Die Gewitter kamen meistens von Westen und dann habe ich immer in der Nacht geschaut, wenn es so anfing zu blitzen. Und ich war so ein Kind, das musste jeden einzelnen Blitz auch gesehen haben, bis das ganze Gewitter durch ist. Und das hatte natürlich zur Folge, dass meine Eltern immer gesagt haben, hey, jetzt geh endlich ins Bett, du musst morgen zur Schule. Das war aber nicht möglich, weil wenn die mich ins Bett brachten, kam ich wieder raus und stand wieder da. Das heißt, das hat mich fasziniert. Wir haben dann in der 3. Klasse, ich glaube, keiner von euch hier ist heute mehr in der 3. Klasse, wir fangen ab Klasse 4 an, habe ich vorhin gelernt. Das heißt also, ich habe damals so eine Übung gemacht, ich habe Messungen gemacht, so einen kleinen Messbecher hingestellt, Regenmengen gemessen, Temperaturen gemessen. Und als diese Unterrichtsreihe zu Ende war, habe ich immer weitergemacht und war dann so fasziniert. Dann habe ich das Buch Was ist was Wetter mir gekauft und habe es ungefähr 7 Milliarden Mal durchgelesen. Und da habe ich gewusst, ich muss, und da habe ich auch das Wort gelernt, Meteorologie studieren.
Sie wollten aber nicht nur alles über die Wolken wissen, Sie schweben auch gerne über den Wolken. Ihr Hobby ist das Fliegen, so viel wir wissen. Ja. Aber auch das Tauchen. Beides sind jetzt nicht so alltägliche Hobbys. Was fasziniert Sie an diesen vielleicht etwas außergewöhnlicheren Aktivitäten?
Also Miro, bei Tauchen und Fliegen kann man einfach sagen, wenn man nach oben geht, ist es gut, wenn man auch nach unten geht, dann kommt man in der Mitte wieder raus. Ne? Deswegen habe ich mir die beiden Sachen ausgedacht. Aber grundsätzlich, Fliegen hat mich auch immer schon fasziniert. Es war so dieser Blick in die Luft halt, ne? In die Atmosphäre. Ich wollte da so drin sein über das, wo ich spreche und hatte immer auch das schon als kleines Kind. Mein Vater muss mich mal, das ist aber eine Geschichte, ich weiß nicht genau, ob die stimmt, aber die wird immer erzählt. Mein Vater hat mich als 2-Jähriger oder 3-Jähriger gefragt, was möchtest du später beruflich mal machen? Das ist eine sinnvolle Frage an einen 3-Jährigen, weil der überlegt sich sowas. Und da habe ich wohl gesagt, ich möchte Vogel werden. Vogel. Das heißt, es ist ja verrückt, das ist ja kein Beruf, aber ein kleines Kind sagt sowas. Und das hat immer schon gezeigt, ich wollte gern in die Luft gehen und fliegen. Und dann habe ich mit 21 habe ich einen Segelflugschein gemacht und dann habe ich einen Motorflugschein gemacht und dann habe ich noch Gleitschirmflugschein gemacht. Seid ihr mal Gleitschirm geflogen?
Nee.
Ah, du schon?
Ja, ich bin schon.
Sehr cool. Und wie war's?
Ja, richtig cool. Also es hat echt viel Spaß gemacht, man hatte tollen Blick und es hat sich richtig cool angefühlt.
Man ist richtig frei in der Luft sitzend und wenn du dann so ein paar schöne Figuren fliegst oder mal eine Steilspirale fliegst, das hat richtig viel Dynamik und das mache ich wahnsinnig gern. Also ich bin in dieser Luft drin und wenn du tauchst, dann ist das praktisch das Gleiche. Das ist auch dieses dreidimensionale Bewegen. Rauf, runter, rechts, links, in alle Richtungen, frei schwebend. Und dann siehst du auch noch diese tolle Unterwasserwelt. Ne? Und das fasziniert mich und das sind deswegen meine Hobbys.
Sind Sie schon mal in den Blautopf getaucht oder über Ulm geflogen?
Im Blautopf getaucht kann ich versichern, nein. Ich habe immer nur davor gestanden, war schwer beeindruckt, habe gesagt, ja, wäre bestimmt spannend, mal reinzutauchen. Aber es ist natürlich auch, wie du weißt, nicht ganz ungefährlich. Und über Ulm geflogen? Ja, sehr oft. Jeden Fluggast, den ich so mitgenommen habe, ich bin am Hornberg geflogen, bei Schwäbisch Gmünd, kennst du wahrscheinlich, da hinten raus, Alpkante. So, und dann sind wir von da immer gestartet und jeder Fluggast, ne, wenn ich dich damals gekannt hätte, hätte ich dir auch mitgenommen, ist mit mir dann Richtung Ulm geflogen und dann einmal schön über die Stadt, übers Münster rüber und schön wieder eine große Kurve weggeflogen. Ist ganz toll. Macht Spaß, sich das anzugucken von oben.
Sie sind bekannt durch das Fernsehen und als Wettermoderator. Wir haben Sie mal gegoogelt und haben dabei herausgefunden, dass Sie auch viele Bücher geschrieben haben und viele Vorträge über den Klimawandel halten. Außerdem engagieren Sie sich für Kinder. Sie sind zum Beispiel Schirmherr von Kinder können Klima. Wer oder was ist denn Kinder können Klima?
Kinder können Klima ist eine tolle Sache. Das ist eine Theatergruppe, also das mache ich schon seit ganz vielen Jahren. Das ist eine Theatergruppe aus Kindern, die hat sich über viele Jahre, ich glaube 2005 habe ich damit angefangen, so weiterentwickelt. Die Kinder sind von einem Alter von 5, 6 Jahren an bis nachher durchaus auch mal 15, 16, 17 Jahre alt. Also so ein bisschen alles so euer Alter hier, würde ich sagen. Und die beschäftigen sich mit Themen wie Klimawandel, Umwelt insgesamt und machen Theaterstücke. Also sie versuchen die Themen, die sie interessieren, in Theaterstücken zu verarbeiten. Und man lässt, es ist eine kleine Theatergruppe drumherum, um einen sehr freundlichen Menschen, der den fantastischen Namen Kai Meister trägt, der ist auch da der Meister. Am Ende hat diese Theatergruppe so ein bisschen Aufsicht. Das heißt, die kümmern sich so ein bisschen drum, dass das nachher so ein bisschen eine Linie kriegt, das ganze Stück. Gerade bei den sehr jungen Kindern kommen viele Einfälle ein bisschen durcheinander. Und die haben am Anfang nur in Anführungszeichen im Ruhrgebiet gespielt. Danach haben sie sich auf ganz Nordrhein-Westfalen ausgedehnt. Dann haben sie in ganz Deutschland gespielt. Mittlerweile sind sie nicht nur in Europa, sondern über Europa hinaus. Neulich waren sie in Indien, 4 Wochen in Indien, und zeigen den Kindern dort so von Kind zu Kind, wie soll man mit Umwelt umgehen in Theaterstücken. Und das ist eine tolle Sache und da bin ich Schirmherr.
Ja, uns Kinder für das Thema Klima zu interessieren, ist cool. Und gerade wir haben ja auch das Recht auf eine gute Zukunft auf diesem Planeten.
Ja.
Immer mehr Kinder und Jugendliche machen sich stark und fordern dieses Recht. Auch heute sind wieder tausende Jugendliche auf den Straßen, um für Klimaschutz zu demonstrieren oder zu streiken. Wir hatten gerade jetzt die 30. Jährung der UN-Kinderrechte. Und dazu haben auch wir Freitagsreporter einen kleinen Beitrag gemacht. Den wollen wir nicht vorenthalten und dann geht's gleich weiter mit unserem Studiogast Herrn Blöger. Klimaforscher, Fernsehmoderator und Wetterexperte.
Kind, das verstehst du nicht. Wir wissen, was gut für dich ist.
Ich heiße Samuel, ich bin 6 Jahre.
Pauline und 8 Jahre.
Ich bin Frieda und 4 Jahre alt.
Ich bin 5 Jahre alt und heiße Nikita.
Lilly und 8 Jahre.
Ich bin 7 und ich heiße Samuel.
Kinderrechte!
I diritti dei bambini.
Le droit de l'enfant.
El derecho del niño.
Children's right.
Erklär mal, was sind Kinderrechte?
Weiß ich nicht.
Naja, ich weiß es nicht so genau, aber es sind halt Rechte für Kinder.
Wie zum Beispiel, dass sie in die Schule gehen dürfen, lernen dürfen. Eigentlich für alle Kinder, aber in manchen Ländern wird das nicht so umgesetzt. Zum Beispiel in Ländern in Afrika, da hat die Regierung nicht so viel Geld und kann das deshalb nicht umsetzen. Und die Kinder haben eben auch wenig Geld.
Haben das Recht auf Spiele und Freizeit, das Recht auf eine Erziehung ohne Gewalt.
Und dass wir das Recht auf eine gute Zukunft haben und jetzt nicht nur, weil die Erwachsenen Scheiße bauen, unseren ganzen Planeten kaputt machen, ja.
Was brauchen Kinder, um sich zu entwickeln und glücklich, sicher und gesund zu sein?
Tolle Eltern.
Eine gute Familie.
Dass Kinder mehr Ferien haben.
Dass Kinder mehr Spaß haben.
Spielzeug.
Gemüse und Obst.
Mein Papa, aber der ist in Hamburg.
Samstag und sonntags.
Bildung.
Kind, das verstehst du nicht. Wir wissen, was gut für dich ist.
Also ich glaube, die Kinderrechte gelten nicht überall.
Schätzungsweise 650 Millionen Mädchen und 115 Millionen Jungs wurden weltweit vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet, Stand 2019.
Weltweit müssen über 115 Millionen Kinder arbeiten, statt zur Schule zu gehen. Weitere 40 Millionen Kinder müssen in Bordells und privaten Haushalten in moderner Sklaverei leben.
Manche Schätzungen gehen von 250.000 Kindersoldaten weltweit aus, aber Beweise gibt es bei den meisten nicht. Im Jahr 2018 sind 14.606 Kinder von sexueller Gewalt betroffen. Das gilt für Deutschland. Im Jahr 2018 gibt es in Deutschland 136 Kinder, die gewaltsam getötet wurden.
Recht auf Kindheit? Überall!
Zurück im Studio. Ihr hört die Freitagsreporter im Radio Free FM. Unser Studiogast ist Herr Sven Plöger. Er ist von Beruf Meteorologe. Er kennt sich aus mit dem Wetter und dem Klima. Herr Plöger, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wetter und Klima?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ganz viele Menschen bringen das nämlich durcheinander. Und eigentlich ist es nicht so schwer. Wetter ist das tägliche Geschehen in der Atmosphäre mit all seinem Hin und Her. Ne? Also es kann mal stürmisch sein, es kann mal schneien, es kann mal trockene Hitze sein, es kann Gewitter geben. All diese Elemente, die dieses tägliche wechselhafte Wettergeschehen ausmachen. Das ist das, was wir fühlen und spüren können. Das ist ganz wichtig. Wetter kannst du fühlen und spüren. Und Klima ist im Grunde genommen nichts anderes als die Statistik des Wetters. Also du mittelst letztendlich Wetter über einen langen Zeitraum. Und da nimmt man mindestens 30 Jahre. 30 Jahre ist die Dauer etwa, so sagen die Demografen, also die, die sich mit unserer menschlichen Gesellschaft beschäftigen, die sagen, 30 Jahre dauert eine menschliche Generation. Und dann schauen wir über 30 Jahre und dann können wir einen Trend festlegen. Wir können sagen, wird es wärmer, wird es kälter, gibt es keine Veränderungen, schwingt es nur. Und das ist das Entscheidende beim Klima. Klima ist Statistik des Wetters, aber Klima kannst du nicht fühlen. Und du kannst es mitteln, du kannst ein Klima für Ulm bilden, dann nimmst du die Ulmer Wetterstation, mittelst einfach zum Beispiel die Temperaturen, dann hast du ein Klima von Ulm. Du kannst es auch über die Fläche mitteln. Zum Beispiel Baden-Württemberg, hast ein Klima von Baden-Württemberg. Du kannst es über Deutschland mitteln, über Europa mitteln oder auch über die ganze Welt mitteln. Und dann hast du das, was wir immer globales Klima nennen. Und darum geht es im Moment in der Klimadiskussion.
Zur Klimadiskussion. Inzwischen sprechen ja alle vom Klimawandel. Was ist eigentlich der Klimawandel? Was passiert da und was könnten die Folgen von einem Klimawandel sein?
Also die Folgen eines Klimawandels merken wir zum Teil jetzt schon, weil wir einfach merken, dass es viel mehr Hitzerekorde gibt. Ihr habt auch am 25. Juli 2019, ich weiß das, wurscht, wo ihr gewesen seid, also wenn ihr nicht irgendwo in der Arktis gerade rum wart, dann habt ihr geschwitzt. Es war ein wahnsinnig heißer Tag. 60 Wetterstationen im Land haben über 40 Grad gemessen, im Schatten, in 2 Meter über dem Erdboden wird gemessen. Klimawandel heißt auch, dass wir spüren, dass Gewittergüsse, Starkregenfälle, Hagel, all das hat sich wirklich erkennbar verstärkt. Also wir haben eine Veränderung beim Wetterablauf. Aber im Grunde genommen ist das Entscheidende beim Klimawandel eigentlich, dass es 2 Komponenten gibt. Einerseits verändert die Natur das Klima, das hat sie immer schon gemacht. Aber jetzt kommen wir Menschen hinzu. Unser menschlicher Anteil ist ganz erheblich und den verursachen wir, indem wir Treibhausgase in die Atmosphäre bringen. Zum Beispiel das Kohlendioxid. Kohlendioxid ist eigentlich ein ganz wichtiges Gas, weil es dafür sorgt, dass die Pflanze atmen kann, wenn man so will, nicht? Die Pflanze macht Photosynthese und produziert aus Kohlendioxid letztendlich Sauerstoff. Aber wenn wir immer mehr Kohlendioxid durch Verbrennung fossiler Energieträger, also Öl, Kohle, Gas, in die Atmosphäre bringen, dann erwärmt dieses Kohlendioxid diese Atmosphäre. Und das ist das, worunter wir im Moment alle leiden, indem sich das arktische Eis zurückzieht, indem sich viele, viele Dinge verändern und dann beim Wetter verändern. Und wenn es sehr extremes Wetter gibt, mit großen Sachschäden, Gefahr für Leib und Leben und möglicherweise auch Dingen, die wir dann gar nicht mehr bezahlen können, dann merken wir jetzt, wir müssen etwas verändern, gerade auch für eure junge Generation.
Was viele bestimmt auch interessiert, ist, wie eigentlich ein Tornado entsteht. Also wie entsteht ein Tornado und wie ein Starkregen?
Ein Tornado ist jetzt übrigens ein Phänomen, was beim Klimawandel, Lotte, gar nicht so ganz klar ist, wie sich das weiterentwickelt. Tornados sind unheimlich kleinräumig. Also viele sagen ja auch in Radiosendungen, in Zeitungen, kann man immer wieder lesen, auch die Tornados werden sich durch den Klimawandel häufen. Das kann sein, ist aber noch gar nicht so sicher, weil die schlüpfen eigentlich durch die Maschenweite der Vorhersagemodelle. Das ist nur eine Randbemerkung. Aber du hast mich was ganz anderes gefragt, nämlich wie ein Tornado entsteht. Bei einem Tornado treffen extrem unterschiedliche Luftmassen aufeinander. Das heißt, wenn du zum Beispiel am Boden sehr feuchte, sehr heiße Luft hast, wenn du in der Höhe trockene, kalte Luft hast und die mit einer unterschiedlichen Richtung strömen. Also stell dir vor, unten hast du eine Südströmung und oben in der Höhe eine Westströmung. Dann hast du dort unterlegt praktisch von unten nach oben schon so eine Drehrichtung. Das Entscheidende ist beim Tornado, jetzt mache ich euch mal ein Fachwort, das ist ein zyklostrophischer Wind. Das ist total spannend, da können jetzt alle mal nachlesen, wo man das findet. Zyklostrophischer Wind, hört ihr fast nie sowas. Beim Tornado, das ist wie eine Pirouette nachher. Dieser Wind verstärkt sich. Im Inneren eines Tornados hast du wahnsinnig niedrigen Luftdruck, weil dort eben das Zentrum ist. Und diese Drehbewegung, wenn du dich mal auf so einen Bürostuhl, auf so einen Drehhocker setzt, ne, und du drehst dich mal so, hältst die Beine so raus und dann ziehst du mal die Beine rein. Was passiert dann?
Dann werde ich schneller.
Dann wirst du immer schneller. Aber was steckt dahinter physikalisch? Die Drehimpulserhaltung. Klingt total spannend. Und das bedeutet, je näher du die Masse an deinen Körper nimmst, das macht der Tornado, desto schneller dreht sich das ganze Ding. Und dann haben wir teilweise Windgeschwindigkeiten von 300, 400, 500 Kilometer pro Stunde. Und bei 500 Kilometer pro Stunde, da gibt es dann ziemlich viel Randale. Und deswegen sind Tornados wahnsinnig gefährlich. Also das Entscheidende, unten feucht und heiß, oben trocken und kalt und ein Drehimpuls da drin. Dann kann es einen Tornado geben, muss aber nicht.
Und wie entsteht ein Starkregen?
Das ist im Prinzip meistens ein Effekt von Gewitterwolken. Du musst dir ganz hohe, aufgetürmte Wolken vorstellen. Ne? Die heißen Cumulonimbus Capillatus Incus. Das sind die hohen Gewitterwolken. Und in denen gibt es ganz viel Vertikalbewegung. Also die Luft geht rauf und runter und da drin ist viel Feuchtigkeit. Und oben hast du dann das Eis. Und wenn ein Eiskristall entsteht, dann wächst dieser Eiskristall immer auf Kosten der Tropfen drumherum oder der kleineren Eiskristalle. Der wird immer größer und größer und größer. Und dann geht das rauf und runter und dann entwickelt sich dort oben ein riesiger Eiskristall. Der kann dann entweder rausfallen aus der Wolke, dann hast du Hagel. Oder auf dem Weg nach unten wird aus diesem Eis wieder Wasser und dann werden diese dicken, großen Tropfen, die bei Starkregen passieren. Und wenn sich dieses Gewitter fast nicht bewegt mal, das kommt in letzter Zeit immer öfter vor, dann hast du den ganzen Regen an dieselbe Stelle, wie ein kaputter Rasensprenger. Und dann ist eben dieser Starkregen so gefährlich.
Die Eisberge schmelzen und der Meeresspiegel steigt. Müssen dann alle Städte, die an der Küste gebaut sind, irgendwann mal evakuiert werden? Und was passiert denn mit den Menschen, die da leben?
Das ist eine sehr gute Frage, denn es ist tatsächlich so, der Meeresspiegel steigt und steigt aus zwei Gründen. Einerseits, weil das Wasser wärmer wird, wärmeres Wasser dehnt sich aus. Der zweite Grund ist, das Eis, was auf Land ist und was schmilzt, dieses Wasser fließt in den Ozean. Und deswegen beschleunigt sich im Moment der Meeresspiegelanstieg dramatisch. Im 19. Jahrhundert hatten wir 2 Zentimeter, im 20. 3 Zentimeter und möglicherweise in diesem Jahrhundert 50 bis 100 Zentimeter. Das ist Klimawandel. Würde der Meeresspiegel jetzt 1 Meter höher steigen, dann würde das auch bedeuten, dass 180 Millionen Menschen, das ist mehr als die doppelte Bevölkerung von Deutschland, die nämlich unterhalb von 1 Meter über dem Meeresspiegel leben, da weggehen müssen. Das heißt, Städte, die einfach zu tief liegen, haben ein Problem. Venedig hat jetzt schon große Probleme, ist eh immer viel im Wasser, aber jetzt bei diesen Starkregenfällen und bei diesem südöstlichen Wind durch die Adria hat es diesen Wasserspiegel unheimlich hochgedrückt mit den ganzen Schäden. Und viele Städte werden dann tatsächlich, wenn sie zu nah an der Küste liegen, teilweise zumindest nicht mehr bewohnbar. Und in dem Moment, wo die Menschen, kannst du dir selber vorstellen, du stehst irgendwo, wohnst irgendwo und jeden Tag ist Wasser in deiner Hütte, dann musst du weg. Und in dem Moment, wo man dann das Haus verlassen muss, ist das natürlich eine Dramatik, weil man muss irgendwo hingehen, wo meistens, ich sage das mal ganz vereinfacht, schon einer ist. Und dann wollen die Leute möglicherweise gar nicht, dass du da hinkommst. So, und das sind die großen Konflikte. Deswegen ist es so wichtig, dass man Klimaschutz betreibt, um einfach zu verhindern, dass der Meeresspiegel einfach ungezügelt immer weiter steigt. Also wir müssen uns da als Gesellschaft wirklich was überlegen. Das ist gefährlich für viele, viele Menschen, ja.
Sollen wir in unserer Zukunft unsere Häuser dann lieber auf einem Berg bauen?
Das ist eine sehr gute Idee. Der darf nur nicht zu hoch sein, ne? Weil dann ist es irgendwie zu winterlich wettermäßig. Nein, also Berg ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich. Du musst dir vorstellen, wenn du das an der Hangkante baust, ne? Und du hast jetzt Starkregen, haben wir jetzt gehabt bei den ganzen Nachrichten, zum Beispiel in Südtirol oder im Süden Österreichs auch, da hat es ganz viele Murenabgänge gegeben. Weißt du, was ein Murenabgang ist?
Nein.
Wenn es ganz viel regnet und du hast einen schrägen Hang, dann fängt irgendwann diese Erde, weil das so schräg ist, weil sie so feucht ist, weil sie sich vollgesogen hat, mit Wasser immer schwerer wird, an abzurutschen. Und dann kommt eine gewaltige Lawine in Gang und die kann ganz viel zerstören. Wenn du also dein Haus jetzt am Hang eines Berges baust, dann ist das auch gefährlich. Am besten etwas höher gelegen, nicht unmittelbar direkt an einem Fluss oder direkt am Meer, sondern in Landschaften wie Ulm.
Wird es in Ulm auch mal im Sommer schneien?
Nein. Nein, dazu kann es nicht kommen. Was mal passieren kann, ist natürlich Hagel. Und wenn mal richtig heftig Hagel fällt und dann ganz viel Hagel liegen bleibt, dann sieht das aus wie eine Schneedecke. Aber im Sommer wird es nicht schneien. Zumal durch den Klimawandel es ja wärmer wird. Und im Mittel gibt es dann natürlich weniger Schnee. Es wird immer wieder mal Schnee geben. Aber im Mittel gibt es weniger Schnee in einer wärmeren Umwelt.
Sie haben ja gerade schon Venedig erwähnt. Venedig war ja gerade mit Hochwasser in den Medien. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie man so eine Stadt schützen kann und ob man die überhaupt schützen kann.
Also Venedig hat natürlich wirklich ein bisschen Pech, weil das meiste von Venedig ist einfach schon im Wasser. Darauf hat sich die Stadt natürlich eingestellt. Das Problem ist einfach, wenn du ein bisschen dir so im Kopf klar machst, wie das da so aussieht. Venedig ist praktisch am Nordwestende der Adria. Und wenn jetzt lange Tage, wie das jetzt gewesen ist, ein Tiefdruckgebiet zwischen Korsika und dem italienischen Festland liegt, dann bedeutet das, wenn du später mal Meteorologie studierst, findest du das dann raus, dass es einen südöstlichen Wind gibt und der drückt dann das ganze Adriawasser in Richtung Venedig und dann steigen natürlich, und wenn es dann auch noch doll regnet, kommt das dazu, dann steigen natürlich die Wasserstände an. Im Grunde genommen, das haben sich die Italiener auch mal überlegt, müsste man große Tore vor die Stadt bauen, die einfach, das hatten die Holländer auch gemacht mit dem Eiselmeer, die haben versucht, einfach bestimmte Landstriche, die zu tief liegen, zu schützen vor dem Wasser. Du brauchst riesige Tore, die Themse in London hat das auch. Du brauchst riesige Tore, aber das muss natürlich mal gebaut werden. Die Italiener haben da mal angefangen zu bauen, dann haben sie da festgestellt, dass man, also da gab es viel Korruption, viele unerfreuliche Dinge, die dazu geführt haben, dass es einfach nicht fertig ist. Und wenn es jetzt nicht fertig ist, ist die Stadt ungeschützt und das sind die Folgen.
Ich war neulich mal im Internet unterwegs und dort habe ich gelesen, dass die Erderwärmung sich in Deutschland stärker bemerkbar macht als im weltweiten Vergleich. Stimmt das?
Ja, das stimmt, wobei es tatsächlich alles schon ein bisschen vergleichbar ist. Wir sind jetzt nicht in Deutschland, also man muss immer überlegen, was vergleicht man miteinander. Also wenn du jetzt Deutschland und Frankreich vergleichst zum Beispiel, dann ist das ziemlich ähnlich natürlich. Es geht hier mehr um die Breitengrade. Wir haben am Äquator im Moment noch deutlich niedrigere Veränderungen und in Richtung Arktis, wo das arktische Eis ist, oder in Sibirien, wo die ganzen Permafrostböden sind, ne? Da haben wir eine ganz, ganz viel stärkere Veränderung. Und wenn du das jetzt mittelst über die ganze Fläche, ein großer Äquatorialbereich mit 0 oder 0,2 Grad und im Norden Sibiriens vielleicht 6, 7 Grad, dann sind wir irgendwo dazwischen, aber durch diese Mittlung liegen wir dann etwas höher. Aber man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass Deutschland speziell ein Land ist, was jetzt im Vergleich zu anderen Ländern der mittleren Breiten ganz anders betroffen ist. Das wäre auch unlogisch.
Und warum hat man diese Veränderung in Deutschland stärker als in anderen Ländern im selben Breitengrad?
Das hängt maßgeblich mit davon ab, dass du in der Arktis eben das arktische Eis hast. Ne? Da ist ja viel Eis. Jetzt zieht sich dieses Eis zurück, weil es wärmer wird. Und in dem Moment, wo du das Eis wegnimmst, ne? Eis ist weiß und kalt. Und wenn da Sonne drauf strahlt, dann geht ganz viel der Energie, die einstrahlt, sofort wieder weg. In das Weltall. Ja? Das heißt, diese Energie ist überhaupt nicht im Erdsystem. Und in dem Moment, wo du das Eis wegnimmst, erwärmt sich aber Wasser und Land dramatisch. Das heißt, die hohen nördlichen Breiten werden dramatisch viel wärmer als der Rest. Und das ist ein Beitrag, warum da diese Werte hoch sind. Am Äquator sind die Luftströmungen etwas anders, sodass die Auswirkung im Moment noch deutlich geringer ist. Und wir sind halt schlicht und einfach dazwischen. Und das ist der Grund, warum wir eben einen leicht erhöhten Wert gegenüber dem Mittelwert hat. Das ist aber ganz wichtig, dass man sieht, Klimawandel bedeutet nicht, ist alles für überall alle Menschen gleich, sondern ist eben hoch unterschiedlich. Ne? Das ist der wichtige Punkt. Und deswegen ändern sich dann auch die Strömungen, die Lage der Tiefs und Hochs. All das kann sich dadurch verändern, dass die Erwärmung an unterschiedlichen Orten unterschiedlich ist.
Kinderradio Mikrowelle, unser Thema heute, der Klimawandel.
Ihr hört Free FM, Kinderradio Mikrowelle und ich bin Sven Plöger, ARD-Wettermann und habe heute das Riesenvergnügen, mit einer ganz großen Gruppe von wunderbaren Kindern zusammenzusitzen und über Meteorologie und Klimawandel zu sprechen.
Herr Plöger, mich würde jetzt interessieren, wie denken Sie eigentlich über die Klimawandelleugner?
Das ist eine ganz schwere Sache. Also das ist, es ist tragisch, weil es so unsinnig ist. Diejenigen, die den Klimawandel verneinen, den menschengemachten Anteil am Klimawandel verneinen, die haben einfach nicht verstanden, was in der Physik passiert. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, denn wir müssen ja als Gesellschaft handeln. Also wir Menschen müssen uns gemeinsam überlegen, wie gehen wir in eine gute Zukunft, gerade auch für euch, weil ihr seid natürlich noch am längsten auf dieser Welt. Und wenn dann Leute einfach so tun, als gäbe es diesen menschengemachten Anteil am Klimawandel nicht, dann ist das tragisch, aber wir müssen uns als Wissenschaftler überlegen, wie wir dem begegnen. Auch in den Medien müssen wir uns überlegen, wie wir dem begegnen. Der Punkt ist, und das ist auch durchaus eine Kritik, die ich anbringen möchte, diese Klimawandelleugner sind heutzutage gar nicht mehr so wahnsinnig viele. Sie bekommen aber in den Medien eine unglaublich große Aufmerksamkeit. Und deswegen müssen wir, die wir diese Wissenschaft betreiben und die wir diese Physik ganz gut verstehen und erklären können, uns immer wieder gegen teilweise ganz großen Unsinn verteidigen. Und deswegen glaube ich, ist es ein wahnsinnig wichtiger Punkt, dass auch ihr in eurer Generation versucht, vernünftig Naturwissenschaften zu lernen, auch gerade Physik zu lernen. Es geht bei Klimawandel geht es um Physik der Atmosphäre. Man muss verstehen, was da passiert. Und wenn die ganze Gesellschaft ganz viel versteht, dann passiert es eben viel weniger leicht, dass irgendjemand mit vollkommenem Unsinn dann einen Erfolg hat und andere Leute mitnehmen kann. Aber das Problem für viele Menschen ist natürlich auch, viele von uns würden natürlich gerne haben, dass es gar keinen menschengemachten Klimawandel gibt. Denn in dem Moment sind sie auch für nichts verantwortlich, nichts schuld, müssen keinen Klimaschutz machen, müssen kein Geld investieren, müssen ihr Leben nicht ändern. Das heißt, es fällt auf fruchtbaren Boden, was die Leugner sagen. Es ist nur leider sinnlos, weil der Klimawandel findet statt und wir müssen uns auch nicht über Physik eine Meinung bilden. Physik findet statt, ganz emotionslos. Und wenn wir sie nicht verstehen, machen wir Fehler. Punkt.
Dann schauen wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft, sagen wir so ungefähr 30 Jahre. Wie sieht Europa dann aus? Was hat sich mit den Jahreszeiten getan und was hat der Klimawandel dann für Auswirkungen gehabt?
Das kann man natürlich nicht 100% sicher sagen, sondern man muss sich ein bisschen überlegen. Da gibt es natürlich verschiedene Szenarien. Hängt natürlich im einen mal sehr davon ab, wie viele Menschen wird es auf diesem Planeten dann geben. Also wie stark ist das Bevölkerungswachstum am Ende wirklich in 30 Jahren dann? Es kommt darauf an, ob wir es wirklich schaffen, Klimaschutz in sinnvoller Weise zu betreiben. Machen wir das so, wie wir es uns gesagt haben, oder machen wir das nicht? Das ist die große Herausforderung. Wenn wir zu wenig machen, dann würde das bedeuten, dass wahrscheinlich die Hochdruckgebiete und Tiefdruckgebiete, so wie wir es jetzt schon ein bisschen erleben, noch langsamer ziehen. Und das heißt, wenn die sehr langsam sind, ein Hoch sehr lange bei uns ist, dann haben wir Dürre und Hitze. Und zwar in noch stärkerer Weise wie jetzt. Das heißt also, viele Gebiete, auch gerade im Süden Europas, könnten versteppen oder sogar zur Wüste werden. Und dann ist die Versorgung der Menschen, die dort leben, natürlich immer schwerer zu sichern. Man muss erkennen, dass dann auch wenn die Tiefs lange da sind, diese Starkregenereignisse sich auch häufen können. Und wenn dann auf sehr trockene Böden, die lange Zeit trocken blieben, weil dann Dürre herrschte, anschließend starker Regen fällt, dann hast du natürlich einfach keinen guten Nutzen für den Boden. Das sackt nicht gut in den Boden ein, sondern es schwemmt oberflächlich weg und schwemmt möglicherweise noch die guten qualifizierten Bodenschichten mit weg. Das heißt also, Versteppung ist ein Thema, extremere Wettererscheinungen wie Dürre auf der einen Seite, Starkregen auf der anderen Seite in noch stärkerer Form, Hagelschäden und Hitzeschäden auch in der Landwirtschaft. Da kann es dann tatsächlich passieren, dass immer mehr Pflanzen wirklich einen Sonnenbrand kriegen. Und Sonnenbrand ist nicht nur einfach, ach ja gut, es tut ein bisschen weh, sondern das kann die ganze Pflanze zerstören. Und auch im hohen Norden verschiebt sich viel. Ne? Wenn sich in Skandinavien auch die Gletscher zurückziehen, wenn sich in den Alpen die Gletscher zurückziehen, dann ist die Wasserversorgung der Menschen auch nicht mehr in der Weise gesichert. Dann sind die Flusspegel viel unterschiedlicher, weil du dann nicht diesen Ausgleich hast. Die Gletscher führen immer zum Ausgleich, ne? Weil immer wieder ein bisschen Feuchtigkeit nachströmt. Wenn die Flüsse dann teilweise vielleicht sogar ganz austrocknen im Sommer, dann haben wir ganz, ganz andere Bedingungen. Denk an die Schifffahrt. Schifffahrt ohne Wasser ist schwer.
Was macht eigentlich der Klimawandel mit den Tieren?
Auch die Tiere. Also insgesamt musst du überlegen, Flora, Fauna, also Pflanzen, Tiere und wir Menschen, wir sind alle natürlich beeinflusst vom Klimawandel. Bei den Tieren ist es natürlich so, es gibt ganz verschiedene Tiere. Es gibt zum Beispiel auch einen Klimawandelgewinner, das ist das Wildschwein. Das Wildschwein findet alles super mit Klimawandel, deswegen gibt es dann immer mehr Wildschweine und das wollen wir vielleicht gar nicht so unbedingt. Andere Tiere haben riesige Probleme, insbesondere wenn man sich natürlich jetzt anguckt, was mit den Insekten der Fall ist. Ne? Wir haben im Moment nicht nur durch den Klimawandel und durch die Erwärmung, sondern vielleicht auch durch den Umgang mit unserer Natur insgesamt einen Rückgang an Insekten. Das ist auch ein durchaus tragischer Vorgang, wo wir uns klar werden müssen, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht überall in die Natur zu heftig eingreifen. Dann gibt es natürlich viele Vögel, die durchaus große Probleme haben. Das sind dann Zugvögel, die fangen dann an, zum Beispiel hier zu bleiben, weil sie einfach sagen, es wird gar nicht mehr kalt, dann muss ich gar nicht mehr weg. Wenn die dann aber hier bleiben, jetzt kommt plötzlich mal ein sehr, sehr starker Winter, weil das ist ja nicht ausgeschlossen. Auch in einer wärmeren Zeit kann mal ein Winter sehr kalt bleiben. Dann kann das vielen Vögeln durchaus zum Verhängnis werden. Es können auch andere Tiere herkommen, die wir vielleicht gar nicht so gerne wollen. Wenn das die Stechmücke mit der Malaria beispielsweise ist, dann ist das eine Krankheit, die wir auch hier nicht haben möchten. Auch da besteht natürlich die Gefahr von Verschiebung und Veränderung. Und der Borkenkäfer fühlt sich sehr, sehr wohl. Die Wälder, wir haben sehr vertrocknete Bäume. Und wenn so ein Baum dann einfach schon angeschlagen ist oder krank ist, dann kann sich der gefährliche Borkenkäfer, das erleben wir im Moment im Land auch, viel besser ausbreiten und den Wald schädigen. Also du hast eine kurze Frage gestellt und eine ganz lange Antwort bekommen, Levin.
Wird es dann auch neue Tiere geben, zum Beispiel ein Sturmspatz oder ein Hochwasseraal?
Ein Hochwasseraal? Wie sieht der denn aus? Beschreib mir einen Hochwasseraal. Ich bin... da ist er jetzt vorsichtig. Ich überlege gerade, wie ein Hochwasseraal aussieht. Ich bin ja jetzt tatsächlich kein Meteorologe. Aber, kein Meteorologe. Doch, ich bin Meteorologe. Hey, ich bin kein Biologe, wollte ich natürlich sagen. So, aber deswegen ist es für mich relativ schwer zu sagen, welche Tiere natürlich entstehen können. Aber dass sich in der Tierwelt Dinge verschieben können. Einige Tiere können sich halt besser anpassen als andere. Und dadurch kann wahrscheinlich... oder ist wahrscheinlich die Gefahr des Aussterbens von Tierarten viel größer als die, dass neue dazukommen. Also insgesamt wird unsere Biologie auch darunter leiden müssen, das ist ganz klar.
Herr Blöger, alle reden über Möglichkeiten, das Klima zu schützen, aber ist der Klimawandel denn überhaupt noch aufzuhalten?
Also das ist immer die wichtigste Message, die ich immer sage, ist, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und hingehen und zu sagen, es ist eh alles zu spät. Ne? Ach, das schafft man sowieso nicht mehr. Oder sich jetzt zu sagen, es machen jetzt manche Politiker und ich finde das hoch falsch, wenn man anfängt jetzt zu sagen, es ist 5:05. Weil was mache ich um 5:05? Nichts mehr. Zu spät. Brauche ich nichts zu tun. Das ist die vollkommen falsche Nachricht. Die Nachricht, die richtig ist, ist, wenn wir die Zusammenhänge, und das ist im Moment sehr klar zu ersehen, dass wir die Zusammenhänge gut verstanden haben, denn die Klimaforscher haben uns im Grunde vor 20, 30 Jahren sehr genau erzählt, was wir heute erleben. Das Wetter, was wir heute erleben, haben die uns vor 30 Jahren vorhergesagt. Das zeigt, die Klimaforschung hat sehr viel verstanden, sonst würde das nicht funktionieren. Wenn man nichts versteht und nichts rechnen kann, kommt auch kein gutes Ergebnis raus. Deswegen sagt auch die Klimaforschung, wir haben noch, je nach Zielsetzung, 8 bis 15 Jahre Zeit. Und wenn wir diese 8 bis 15 Jahre damit verbringen, die Dinge zu tun, die wir auch wirklich uns ja bereits auf der großen Pariser Klimakonferenz im Dezember 2015 versprochen haben zu tun, dann haben wir noch ganz schön große Chancen. Der Nachteil ist, wir Menschen, wir reden viel drüber, wir machen uns Sorgen über den Klimawandel. Im Moment sagen 71% der Deutschen, der Klimawandel ist die größte Bedrohung unseres Lebens. Das sagen weltweit 67% der Menschen. Also Klimawandel macht uns ganz viel Sorgen. Wir reden ganz viel drüber und wir handeln fast nicht. Und das müssen wir verändern. Aber die Chance haben wir. Wir dürfen uns einfach nicht einreden, dass es zu spät ist. Weil ab dem Moment tut keiner mehr was und dann ist es durch. Und das ist gefährlich.
Herr Blöger, Sie haben es vorher schon angesprochen. Warum sind Hoch und Tief so langsam?
Das ist ein spannender Punkt, weil wir haben tatsächlich, man muss sich die Grundfrage stellen, warum gibt es eigentlich Wetter? Wetter gibt es deswegen, weil die Atmosphäre Unterschiede ausgleichen will. Also letztendlich Temperaturunterschiede. Am Äquator ist es sehr heiß, am Pol ist es sehr kalt. Je größer die Unterschiede sind, desto stärker ist das Bedürfnis der Atmosphäre, diese Unterschiede auszugleichen. Und das tut sie, indem sie Energie bewegt, transportiert. Und transportieren tut man etwas, indem man ein Luftpaket bewegt. Und das heißt, es wird Wind produziert. Und da gibt es auf etwa 10 Kilometer Höhe den sogenannten Strahlstrom oder auch den Jetstream. Und der bestimmt dort oben, wie sich unsere Tiefs und Hochs am Boden bewegen. Wenn wir also relativ viel Wind haben, dann ziehen die Hoch- und Tiefs relativ schnell weiter. Das heißt, wir haben ein wechselhaftes Wetter mit Sonnenschein, dann kommt eine nächste Regenfront, dann gibt es ein paar Schauer, der Regen verteilt sich und dann kommt nachher wieder das Hochdruckgebiet und so geht das immer hin und her. Wenn jetzt die hohen nördlichen Breiten durch die Klimaerwärmung und den Rückzug des Eises übermäßig viel wärmer werden, dann nimmt der Temperaturunterschied zwischen Äquator und Pol ja ab. Und wenn er abnimmt, muss weniger Ausgleichsbewegung stattfinden. Das heißt, der Jetstream wird im Mittel geschwächt. Und wenn der schwächer ist, also langsamer geht, dann müssen die Tiefs und Hochs unten eben auch nicht so schnell wandern. Also sind sie lange da. Und 2018 hat man das gesehen, das Hoch ging gar nicht mehr weg. Deswegen hatten wir Hitze und Dürre. 2019 hatten wir dann ebenfalls ein zu trockenes Jahr. Da hatten wir mehrfach Gewitter, die sich auch nicht bewegten. Das Tief lag über Deutschland, in situ, also praktisch vor Ort, immer wieder gleich. Haben sich an der Stelle, wo es am Vortag geregnet hat, weil viel Feuchte da war, wieder neue Gewitter gebildet, wieder runtergeregnet. Und dann ist alles auf dieselbe Stelle gegangen.
Was heißt lange, wie lang war schon mal so ein Hoch da?
Also das kann teilweise wochenlang dauern. Es ist dann nur mit leichten Unterbrüchen. Also wenn man sich überlegt, wenn du dich nochmal erinnerst an 2018, das Jahr. Wir hatten am 1. April 2018 einen ganz schönen kalten Tag. Und ab dem 2. April und bis 26. Oktober 2018, das ist ziemlich lang. April, Mai, Juni, Juli, August, September. War es fast durchweg sommerlich. Das heißt, dieses Hoch hat sich immer wieder aufgebaut. Natürlich gab es mal Phasen dazwischen, ist ganz klar. Aber das Hoch hat sich vom Prinzip ständig wieder aufgebaut. Wir hatten das bis Skandinavien liegen. Deswegen hat es die großen Waldbrände in Schweden gegeben. Das ist auch ganz untypisch. Waldbrände in Schweden im Sommer. Das ist kein Waldbrandland. Und das hat damit zu tun, dass so ein Hoch manchmal sogar ein und dasselbe zwei, drei Wochen am Stück liegen bleiben kann. Oder jetzt diese Unwetter in Südtirol, im Süden Österreichs auch oder auch im Süden der Schweiz kam zustande, weil ein Tief ewig an derselben Stelle liegen blieb. Und dann hast du immer die Südanströmung gegen die Alpen. Und wenn das immer die Wolken und den Regen dagegen haut, fällt alles an dieselbe Stelle und dann hast du diesen Unwettercharakter. Also tieflange heißt Hochwassergefahr, Überschwemmungsgefahr, Murenabgang. Ne? Hatten wir vorhin, Marisa, Murenabgang. Ja?
Und was ist Permafrost?
Permafrost ist im Grunde eine Region, wo es dauerhaft gefrorenen Boden gibt. Der darf also in einem Jahr nur ganz kurz mal auftauen im Mittel oder antauen im Mittel in den obersten Schichten, dann gilt es immer noch als Permafrost. Aber im Prinzip, und so kennen die meisten Menschen den Permafrost, als dauerhaften Frost, also einen Boden, der dauerhaft gefroren ist. Und das ist unser großes Problem, denn im Moment tauen in verschiedenen Bereichen, insbesondere der Taiga, mehr und mehr Böden auf. Und wenn die Böden dann auftauen, dann ist es tatsächlich so, dass natürlich diese Böden matschig und schlammig werden. Das heißt, wenn man sich mal jetzt in Sibirien anguckt, in einigen Regionen, da gibt es Städte, wo im Moment die ganzen Gebäude anfangen auseinanderzubrechen, weil die Böden diese Gebäude nicht mehr halten. Weil die jetzt alle schlammig werden. Es stehen viele Wälder, wo die Wurzelwerke teilweise fest drin sind in diesem Permafrostboden, das ist möglich. Wenn das alles weich wird, stehen die Bäume kreuz und quer. Wenn dann ein Sturm mal da drüber zieht, dann fallen die ganzen Bäume um, weil sie keinen Halt mehr haben. Das ist also auch waldzerstörend. Das heißt, Auftauen von Permafrost hat sehr, sehr viele Nachteile, hat hohe Gefahren und eine zweite Gefahr ist das Methan. Methan ist auch ein Treibhausgas, ist 25 oder genau genommen 23 mal so treibhauswirksam wie Kohlendioxid. Es gibt aber viel mehr Kohlendioxid, deswegen ist Kohlendioxid auch das Wichtigste. Trotzdem, Methan kann dann freigesetzt werden, weil das in diesem Permafrost eingeschlossen ist. Das heißt, das ist wir sagen als Meteorologen dann eine sogenannte positive Rückkopplung. Es ist nichts positiv, es heißt nur in die gleiche Richtung. Das heißt, wenn die Erwärmung stattfindet und dadurch der Permafrost auftaut, dann werden weitere Treibhausgase ohne unsere Zutun, Methan, in die Atmosphäre geschickt und beschleunigen die Erwärmung, die wir eigentlich ja verhindern wollen. Das ist eine positive Rückkopplung im Sinne der Gleichgerichtetheit.
Jetzt kommen wir nochmal zurück zu jedem Einzelnen und zum Klimawandel. Also die Erde ist ja unser kostbarster Schatz, keine Frage. Aber was kann denn jetzt jeder von uns tun, um den Klimawandel ein bisschen aufzuhalten?
Das ist vielleicht wirklich das Wichtige. Wir müssen begreifen, wir sind ja 7,7 Milliarden Menschen. Das ist ziemlich viele. Und wenn jetzt jeder was macht, dann kann man das, was man macht, mit 7,7 Milliarden multiplizieren. Und dann kommt natürlich eine ganze Menge raus. Vielfach sagen Leute, ja, was soll ich denn als kleiner Mensch an diesem ganzen Großen verändern? Das ist doch, was soll ich machen? Das macht doch keinen Sinn. Doch, weil wir alles zusammen machen. Und wir müssen uns auch immer wieder klar machen, das ist ein Satz, den ich oft mal sage, dieser Planet, die Erde, die braucht uns nicht. Wir brauchen sie. Das heißt, wir müssen Respekt entwickeln. Und dazu gehört, dass jeder jetzt einfach mal anfängt zu überlegen, was kann er tun. Das sind natürlich erstmal so Sachen, die ganz grundsätzlich sind, wie heize ich und wie kühle ich meine Gebäude. Also da geht am meisten Energie drauf. Das ist etwas, was ihr jetzt als Kinder vielleicht nicht unbedingt als erstes machen könnt, weil ihr meistens ja keine Gebäudesanierer seid. Aber Mobilität. Also vielleicht auch die Eltern ein bisschen anregen. Braucht man riesengroße Autos und wie viel fährt man damit? Kann man mit der Bahn? Also ich habe zum Beispiel selber umgestellt. Ich habe für mich gesagt, ich möchte einfach möglichst wenig Auto fahren, möglichst wenig fliegen. Das gelingt im Moment ganz gut, hat aber zur Folge, dass ich fast jeden Tag 5-6 Stunden in der Bahn sitze. Kurzer Tipp übrigens an alle Menschen, die sagen, ja, mit der Bahn ist man immer zu spät. Also ich bin kein Bahnwerber, aber ich sage jetzt diesen Satz, nehmt den Bahnfahrplan nicht als Fahrplan, sondern als Vorschlag. In dem Moment kommt ihr überall an, fahrt einfach 2 Stunden früher los. Denn die Leute, die sagen, die Bahn ist immer zu spät, denen sage ich immer, ja, aber wenn ihr ins Auto einsteigt, seid ihr auch nicht pünktlich, weil dann steht ihr im Stau. Und wer im Stau steht, muss die ganze Zeit noch vorne aus dem Fenster gucken und selber fahren. Die meisten haben keinen Fahrer. Und ich hingegen kann in der Bahn sitzen, kann was arbeiten, was lesen, einfach mal aus dem Fenster gucken, die Seele baumeln lassen, all diese Dinge. Das heißt, das ist deutlich klimafreundlicher. Viel mit dem Fahrrad fahren, sich zu Fuß bewegen. Wir haben alle Beine drunter, da kann man wirklich auch eine Strecke mal laufen. Sinnvoller Einsatz von öffentlichen Verkehrsmitteln, all diese Dinge zu tun. Aber auch so Kleinigkeiten in der Küche, ne? Also zum Beispiel einen Wasserkocher benutzen, um Wasser zu kochen. Also manche Leute nehmen einen Topf, lassen den Deckel offen, hast du 30% mehr Energieverbrauch, als wenn du so einen Wasserkocher nimmst. Lauter so verschiedene Dinge. Einfach mal so den Alltag, geht mal euren Alltag durch, was ihr im Alltag immer so macht, bis hin zum Licht anlassen, Computer, ne? Das ist ein tolles Ding, wenn man sich das überlegt. Viele Menschen schimpfen über die Fliegerei zurecht, wenn sie unsinnig ist. Also in ferne Kontinente werden wir auch in Zukunft fliegen müssen, ne? Das geht nicht anders. Aber so in Deutschland muss man eigentlich nicht fliegen. Solche Flüge müssten sehr teuer sein. Alle Flüge zusammen machen aber trotzdem nur 3% der Kohlendioxidemissionen aus. Das heißt, wenn wir fliegen aufhören, haben wir immer noch 97% da. Das heißt, mit Fliegen aufhören retten wir die Welt nicht. Trotzdem bleibt es sinnvoll, sehr wenig zu fliegen. Aber wenn man alle Rechner zusammen auf dieser Welt betrachtet, die emittieren mittlerweile fast 12%. Das heißt, das ist 4-mal so viel wie die Fliegerei. Also auch für euch, wenn ihr hingeht und zum Beispiel den ganzen Tag Fotos postet von A nach B und C und D und alle, die Fotos fliegen nicht durch die Luft, sondern diese Fotos können geschickt werden, weil irgendwelche Server ganz viele Daten verarbeiten und diese Server brauchen alle Strom. Und wenn ganz viele Menschen ganz viele Fotos versenden, ist das ganz viel Strom, der verbraucht wird. Das heißt, über solche Dinge zumindest nachzudenken, auch die Handynutzung, die Intensität, einfach mal zu überlegen, vor dem Hintergrund des Klimas, nicht? Die älteren Menschen überlegen sich vielleicht beim Autofahren, die jüngeren Menschen, die viel Handys benutzen, überlegen sich beim Handy. So muss jeder etwas tun, wo er sieht, aha, hier kann ich bei mir anpacken und hier kann ich bei mir was verändern. Das ist die Idee dahinter.
Ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, also ich habe mal gehört, dass wenn man Vegetarier ist, also kein Fleisch isst, dass man dann ungefähr 4-mal mehr CO2 einspart, wie wenn man nicht fliegen geht. Stimmt das?
Ja, also Vegetarier sein ist, wenn man es denn mag, sehr, sehr gut. Und es ist einfach so, dass durch das Fleisch und die Produktion von Fleisch und das Leben der Tiere, was es natürlich gibt, am Ende sehr, sehr viel Kohlendioxid in die Atmosphäre getragen wird. Das heißt, alles, was wir weniger an Fleisch essen, das ist in der Tat etwas, was uns zugutekommt.
Beenden Sie mal bitte folgende Sätze. Die Politiker sollten
in Sachen Klimawandel viel, viel stärker sich positionieren und wirklich Regeln aufstellen, die uns alle helfen. Sie sind verantwortlich zusammen mit uns als Gesellschaft für unsere gemeinsame Zukunft.
Ich kriege einen dicken Hals, wenn
Menschen einfach unheimlich langsam im Kopf sind und einfach sich so angewöhnt haben, lauter Automatismen zu machen und nicht nachzudenken. Man kann einfach nachdenken, man kann miteinander diskutieren und man kann Gas geben.
Das Wetter in Ulm wird an diesem Wochenende
wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, kurzen Aufhellungen bei 12 bis 18 Grad, hätte ich fast gesagt. Dazu schwacher bis mäßiger in Böen, starker bis stürmischer Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Kurzum, ich weiß es nicht, weil ich bin ja heute erst angereist und habe keine Wettermodelle geguckt. Ganz tragisch für einen Meteorologen.
Zu Gast hier im Kinderradio ist heute Herr Sven Plöger, Meteorologe, Fernsehmoderator und Klimaforscher. Leider sind wir jetzt schon am Ende unserer Sendezeit angekommen und müssen uns nun verabschieden. Das Thema heute war der Klimawandel. Herr Plöger, vielen lieben Dank, dass Sie heute da waren.
Ja, ich danke euch. Es war ganz toll bei euch. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Uns auch.
Vielen
Jetzt
Dank.
Verabschieden sich am Mikrofon die Freitagsreporter. Das sind Leo,
Moritz,
Miro,
Levin,
Noah,
Anna,
Lotte,
Marisa
und ich, Sven Plöger. Ciao.
Tschüss. Tschüss.